Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Ist das schon oder noch mein Land? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute mit unserem Gast. Was damit auf sich hat, klären wir gleich. Zunächst sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen. Wir sind der Politik-Podcast zum Wahljahr in Sachsen-Anhalt von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Wir begrüßen hier ja oft Gästinnen und Gäste aus Sachsen-Anhalt. Heute haben wir aber wieder einen Gast da, der eine Perspektive von außen mitbringt. Heute zu Gast und mir zugeschaltet hier ins Podcaststudio in Magdeburg ist der Journalist und Publizist Dennis Yücel. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wer jetzt denkt, der Name kommt mir vielleicht bekannt vor, das kann gut sein. In seiner Zeit als Weltkorrespondent war er von Februar 2017 bis 2018 im Hochsicherheitsgefängnis in der Türkei inhaftiert. Daher könnte man das vielleicht den Namen kennen. Heute ist er unter anderem Co-Sprecher der Autorenvereinigung PEN Berlin. Das passt, denn wir wollen in der heutigen Ausgabe des Podcasts über die Veranstaltungsreihe des PEN-Zentrums in Sachsen-Anhalt sprechen, die in der kommenden Woche in Bitterfeld startet. Uns geht es dabei aber auch um große Themen, um Demokratie, um Meinungsfreiheit und Heimat. Herr Yücel, Sie eröffnen in Bitterfeld die PEN Berlin-Reihe, die heißt Ist das schon noch mein Land? Warum ist jetzt ein richtiger Zeitpunkt dafür, um über Heimat zu sprechen?
Weil Landtagswahlen sind. Am Montag starten wir in Sachsen-Anhalt, im Anschluss machen wir in Mecklenburg-Vorpommern weiter, dann in Berlin und das all das ist der zweite Teil der Reihe. Wir haben die unter demselben Konzept, zum selben Thema Anfang des Jahres 41 Veranstaltungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gemacht. Sie merken, auch da wurde ja gewählt. Und das ist keine Reihe zur Wahl selbst, also schon gar nicht parteipolitisch irgendwie motiviert, aber wir denken, dass Wahlen immer ein guter Anlass sind, mal mehr, mal weniger, aber ein guter Anlass sind, wo Leute darüber nachdenken, wie lebe ich, was stört mich, was will ich vielleicht ändern. Also eine gute Gelegenheit auch über, ja, auch über die eigene Heimat, wenn man so will, zu reden. Und das ist der Grund, weswegen wir die Reihe vor den Landtagswahlen platzieren. Und ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt, wie das in Sachsen-Anhalt werden wird, weil es sind, sage ich mal, ich glaube, im Moment sind ja alle Landtagswahlen, jede Kommunalwahl, jede Wahl ist super wichtig. Aber ich glaube, die in Sachsen-Anhalt ist, bundesweit hatte, glaube ich, Sachsen-Anhalt noch nie so viel Beachtung wie jetzt vor dieser Landtagswahl.
Ja, die Einschätzung teile ich.
Ich bin in Bitterfeld, darf ich, wenn ich das noch sagen darf, ich bin in Bitterfeld, das ist die einzige Veranstaltung der ganzen Reihe, wo ich dann selbst auf dem Podium bin, aber ich werde mit meinem Kollegen Aaron Boogs die ganze Reihe begleiten. Aaron kommt vom, ist ein bisschen jünger als ich, kommt vom Poetry Slam, der macht den Auftakt und das führt das Saalmikrofon und Aaron ist aus Wernigerode, er ist aus Sachsen-Anhalt, also wir sind auch zusammen durch den Südwesten des Landes gereist, also nicht so, dass ich Ostdeutschland nicht kennen würde, aber Sachsen-Anhalt ist, glaube ich, das Land, das ich auch persönlich am wenigsten kenne, aber ich habe durch Aaron in den letzten Jahren so viel von ihm gehört, dass ich sehr gespannt bin auf Sachsen-Anhalt. Nicht nur wegen der aktuellen politischen Situation, aber natürlich auch deshalb.
Ja, ich bin gespannt, wie Sie es finden. Jetzt kennen vielleicht nicht alle die Reihe so gut oder haben schon das Programm gelesen. Mhm. Nennen Sie gerne so ein paar Highlights. Was steht so an in Sachsen-Anhalt? Wo kommen Sie hin? Worauf können sich Leute freuen, die da gerne hinkommen wollen?
Darf ich vorhin was anderes erzählen? Ja. Wie wir darauf kommen, was wir machen und dann vielleicht auf die Namen. Ja. Also es ist gewissermaßen, ist diese Reihe eine Fortsetzung einer Veranstaltungsreihe, die wir vor 2 Jahren gemacht haben, dort in 3 anderen ostdeutschen Bundesländern, nämlich in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Sommer 2024, als dort gewählt wurde. Da haben wir eine Reihe gemacht zum Thema Meinungsfreiheit unter dem Titel, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, das Konzept immer 2 Leute aus unserem Bereich, also PEN Berlin, das heißt Journalismus, Publizistik, Literatur und sehr viel Publikumsbeteiligung. Und der Ausgang, unsere Ausgangsüberlegung war, es wird ja in Meinungsumfragen seit Jahren festgestellt, dass ein wirklich großer Anteil der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, über 40%, das schwankt da mal ein paar Prozentpunkte rauf runter, aber über 40% sind der Meinung, dass man in Deutschland nicht seine politische Meinung frei äußern könne. Das kann man für komplett eingebildet halten, was ich übrigens nicht tue. Ich glaube, das hat auch schon, das kommt nicht von ungefähr. Aber selbst wenn man glaubt, dass das total überzogen ist, dass es im Verhältnis zu echten Diktaturen wie der oder autoritären Regimen wie der Türkei oder von einem Land wie dem Iran ganz zu schweigen, in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht und das Ganze größtenteils auf Verwechslung beruht oder was, glaube ich, oder waren wir davon überzeugt, kommt man nicht weiter, indem man von der Kanzel predigt, hier ist doch Meinungsfreiheit und jetzt stellt euch doch mal nicht so an, sondern wenn über 40% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes denken, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit eingeschränkt sei, dann ist es ein Problem.
Dann muss es dafür ja Gründe geben für deren.
Da muss es dafür Gründe geben Sicht, und ich glaube und beheben oder entgegenwirken kann man nur, wenn man das tatsächlich erfahrbar macht. Und deswegen ist das Publikum bei all unseren Veranstaltungen immer als vierter Gast mit angekündigt. Wir sagen, hier kann jeder alles sagen. Nur nicht in beliebiger Länge und nicht zu beliebiger Zeit, damit natürlich möglichst viele Leute zu Wort kommen und alle sich gegenseitig zuhören. Aber wir sagen nicht Meinungsfreiheit und stellen Verbotsschilder auf. Es ist immer zivilisiert und die Leute sagen oft dann hinterher, danke, dass Sie dieses Gespräch ermöglicht haben. Wir hätten nicht mehr gedacht, dass sowas überhaupt noch möglich wäre. Das ist das Besondere.
Aber einen zivilisierten Rahmen halt hat.
In einem zivilisierten Rahmen, natürlich. Und ich finde übrigens, wenn ich das noch sagen darf, so was ich in Ostdeutschland im Vergleich mit dem Westen interessant finde, im Westen neigt man sehr viel häufiger dazu, bestimmte Meinungsäußerungen für unzulässig zu erklären. Das ist im Sinne von, das darfst du nicht sagen. Und im Osten, vielleicht nicht in Leipzig oder in Jena, aber in alten kleineren und mittleren Orten kommt als Replik sehr viel häufiger, das stimmt doch gar nicht. Dann bist du auf einer völlig anderen Ebene. Ob du sagst, das darfst du nicht sagen, das ist sowieso istisch, das ist quasi unzulässig, oder ob man sagt, das stimmt doch gar nicht. Und natürlich kann auf diese Replik kann auch wieder jemand. Unbedingt. Und auf diese Replik kann natürlich auch wieder jemand anderes antworten und seine Argumente vortragen. Und das funktioniert wunderbar. Aber um Ihre Frage nicht unbeantwortet zu belassen, also ich freue mich zum Beispiel sehr auf die Veranstaltung mit der ehemaligen EKD-Präsidentin Margot Käßmann. Ich freue mich auf Bela Reti. Ich freue mich auf Monika Maron. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung. Das wird bestimmt auch, das wird eine ganz besondere bei der jüdischen Gemeinde in Halle. Da haben wir den Landesrabbiner Daniel Fabian und den Kollegen Journalisten und Autor von der Zeit Yassin Musharbash. Aber es ist auch immer das Publikum dabei. Wie gesagt, auch auf allen Plakaten, die jetzt in Bitterfeld, am Montag geht's da los, in Bitterfeld und in Halle und so, haben wir haben schon Fotos zugeschickt bekommen von Straßenplakaten, die da hängen. Das Publikum ist immer mit angekündigt, ist immer mit eingeladen und das, glaube ich, zeichnet, also das macht den Reiz dieser Reihe aus.
Genau, wir haben gerade schon gesagt, dass ja auch in dem Zusammenhang ein bisschen über Heimat gesprochen werden kann oder sollte. Und Sie beschreiben das jetzt nicht nur als Ort oder Herkunft, sondern auch als Gefühl von Sicherheit. Vielleicht können Sie gerne mal sagen, wo erleben Sie so eine große Verunsicherung in den Gesprächen mit den Menschen oder was ist da so Ihr Gefühl zu? Wo gibt's noch Sicherheit und wo weniger?
Das ist nicht nur mein Eindruck, aber so genau so kommen wir auf das Thema Heimat. Also die Idee ist jetzt nicht so, Wohlfühlabende zu veranstalten. Und das Schöne an Heimat, also Meinungsfreiheit war auch interessant, aber das ist natürlich viel klarer umrissen. Und Heimat, das Schöne an diesem Wort Heimat ist, man kann das auf sehr verschiedene Arten diskutieren. Also man kann das so persönlich, emotional, gefühlig, feuilletonistisch oder auch politisch. Es gibt von Jean-Amery, Widerstandskämpfer gegen die Nazis, Holocaust-Überlebender, von denen gibt es einen wunderbaren Essay mit dem Titel »Wie viel Heimat braucht der Mensch?« Und mit so tollen Sätzen wie »Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben.« So ein Satz, glaube ich, den man noch so ein bisschen nachklingen lassen kann. »Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben.« Und dort findet sich auch eine sehr präzise, kurze Definition des Wortes Heimat, nämlich Heimat bedeutet Sicherheit. Und ich glaube, sehr viele Themen, die die Menschen dieses Landes bewegen, in Sachsen-Anhalt, aber auch im Rest der Republik, nämlich Angst vor wirtschaftlichem Niedergang, Angst davor, dass man den eigenen Lebensstandard nicht mehr halten kann, Angst vor unkontrollierter Zuwanderung, Angst vor dem erstarken
Verunsicherung.
Natürlich, Angst vor dem Erstarken des Rechtsextremismus, Angst vor davor, dass Wohnraum unbezahlbar bleibt, dass Fachärzte quasi unerreichbar bleiben und. Ich glaube, viele dieser Themen, die die Leute bewegen, auch sicher auch vor der Wahl, kann man mit Amery zusammenfassen als Angst vor dem Verlust des Vertrauten, als Angst vor dem Verlust von Heimat. Das ist unser Zugang, weil der so facettenreich ist, man da sehr viel besprechen kann von sehr vielen unterschiedlichen Zugängen und wirklich unsere Erfahrung auch aus jetzt aus dem Südwesten war, die Balance mit dem Publikum, wirklich, die ist super wichtig, weil wir hatten eine Veranstaltung, wo, wenn es auf dem Podium sehr schnell sehr politisch wurde, kam dann aus dem Publikum oft die Antwort, Moment mal, Heimat ist doch aber auch da, wo ich mich wohlfühle, wo meine Freunde sind, wo meine Familie ist, der Dialekt und solche Sachen, die Region und umgekehrt. Wir hatten auch schon Veranstaltungen, zum Beispiel mit irgendwo in der schwäbischen Provinz, mit Dennis Scheck da in dem Fall, Literaturkritiker, der da darüber sinnierte, sehr fachkundig übrigens darüber sinnierte, was eine echte schwäbische Brezel ausmacht und wie schwierig es geworden ist, die zu bekommen. Nämlich eine Brezel, wo der Bauch weich ist und die Ärmchen knackig, und Dennis Scheck sinnierte da sehr fachkundig darüber. Aber da kam dann wiederum die Antwort aus dem Publikum, Moment mal, Heimat ist, das ist alles so Wohlfühlzeug, aber ich habe Angst, hier abends auf die Straße zu gehen. So.
Ja, und vieles, was gerade sehr unsicher
und deswegen gibt es diese, diese Balance. Ich glaube, jetzt gerade speziell auf Sachsen-Anhalt gesprochen, da haben wir in Magdeburg, haben wir Alexander Prinz zu Gast und Jewgeni Breger, geboren in Kharkiv, aufgewachsen in Magdeburg. Ich glaube, in Magdeburg, das Thema Heimat stellt sich für viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage gerade auch da, wo wir bei unseren Gastgebern, wo wir dann sein werden, habe ich ja schon erwähnt, bei der jüdischen Gemeinde in Halle, dass sich auch dort diese Frage nach dem Anschlag, auch wenn der schon ein paar Jahre zurückliegt, aber so viel ist es ja auch noch wieder nicht, 2019, immer noch da ist. Das merken wir jetzt auch bei den Vorkehrungen. Das ist die einzige unserer Veranstaltungen, wo man sich vorher anmelden muss, leider, aber aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Heimat ist für uns, wir benutzen das als Chiffre darüber, für ein Gespräch darüber, wie leben wir, was stört mich, was stört uns und wie möchten wir leben.
Und so. Darüber kann man ja dann gut ins Gespräch kommen, sagen Sie.
Ja, unbedingt, unbedingt.
Mhm. Jetzt haben Sie schon viel über das Agieren mit dem Publikum gesprochen und so weiter. Gibt es da Begegnungen oder Diskussionen, die da in dem Rahmen stattfinden, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Vor allem immer wieder diese Erfahrung, dass Leute gerade beim Publikum, das unterschiedlich zusammen, sehr unterschiedlich, auch politisch sehr unterschiedlich zusammengesetzt war, wenn die hinterher sagen, danke, dass Sie das ermöglicht haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt noch möglich ist, ein Gespräch zu führen. Wissen Sie, das ist auch der Grund, weswegen wir das machen. Wir sind ja eine Autorenvereinigung. Unser Thema ist die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit, die Pressefreiheit. Also unser Thema, etwas weitergesprochen, ist der öffentliche Raum. Und ich glaube, wir glauben, dass der öffentliche Raum, in dem auch eine Gesellschaft darüber verhandelt, über solche Fragen verhandelt, wie leben wir, was stört uns, was möchten wir ändern, dass dieser öffentliche Raum durch verschiedene Faktoren in den letzten Jahren enger geworden ist. Und deswegen gehen wir hier ran. Das heißt nicht, dass wir glauben würden, man könnte alle Probleme durch Reden lösen. Das glaube ich nicht. Also ich komme aus Rüsselsheim. Das liegt bei Frankfurt, da wurde Oppel gegründet, der Oppel,
ja,
wie wir sagen.
Ja, ich habe schon gelesen, dass wir aus einer ähnlichen Region kommen, Sie und ich. Man hört es auch ein bisschen.
Ah, sicher. Wo kommen Sie her?
Aus Hanau.
Aus Hanau. Also für mich ist die deutsche Automobilindustrie, das ist nicht nur ein Abstraktum, sondern das ist, ich fahre auch einen Oppel. Übrigens einen Oppel, ja, den ich in Halle gekauft
ich
habe.
Ich fahre auch
Ich habe jahrelang in Berlin, ging das ohne Auto. Vor 2 Jahren musste ich aus Gründen ein Auto kaufen und das war völlig klar, ich kaufe einen Oppel. Das hat die Suche dann auch vereinfacht. Ich habe das Auto dann in Halle gefunden. Also auf meinem Nummernschild habe ich dann auch Halle. Ja, mein persönlicher täglicher, also gut, wenn ich fahre nicht täglich, aber wenn ich Auto fahre, sehe ich immer den Link zu Sachsen-Anhalt. Aber kurz, der Opel, die deutsche Automobilindustrie, ist für mich jetzt nicht nur eine abstrakte wirtschaftliche Größe, sondern das ist für mich auch Heimat. Ja? Und ich würde sehr gerne der deutschen Automobilwirtschaft aus ihrer zum Teil auch, wie ich denke, selbstverschuldeten Krise heraushelfen. Ich würde sehr gerne dafür sorgen, dass hier bezahlbarer Wohnraum für alle zur Verfügung steht. Ich würde sehr gerne dafür sorgen oder dafür beitragen, dass man auch als Kassenpatient nicht 6 Monate auf einen Facharzttermin warten muss. Oder ich würde sehr gerne die Sicherheit im öffentlichen Raum auf der Straße verbessern. Ich glaube, all das trägt dazu bei, zu den Verwerfungen, die wir gerade erleben. Nur diese Themen liegen nicht in unserem Bereich. Das ist nichts, wo wir tätig sind. Deswegen versuchen wir in dem Bereich, wo wir tätig sind, nämlich, wie gesagt, enger gesprochen die Meinungsfreiheit, etwas weiter gesprochen der öffentliche Raum, das miteinander reden, versuchen wir an der Stelle in dem Rahmen, in unserer Möglichkeiten, die wir haben als größtenteils ehrenamtlich arbeitende Autorenvereinigung, versuchen wir in dem Rahmen etwas dazu beizutragen, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Aber ich glaube, dass nicht miteinander geredet wird oder die Art, wenn, dann wie miteinander geredet wird, was ja dann auch oft eine Form der Nichtkommunikation ist, das ist Teil des Problems und das ist der Teil des Gesamtproblems, wo wir denken, okay, vielleicht können wir da was machen.
Ja, ich glaube, Sie haben eben viele Probleme angesprochen, die die Menschen beschäftigen, ne, wenn es um Wohnraum und Sicherheit und so weiter geht. Jetzt wollen Sie ja Menschen in den Diskurs bringen. Woran merkt man, Menschen diskutieren wirklich miteinander, sind auch offen dafür, vielleicht eine neue Position anzunehmen oder einzunehmen zumindest? Oder sie tauschen nur Positionen aus? Was macht da den kleinen, aber feinen Unterschied für Sie?
Na, ich habe ja eben schon gesagt, es macht einen himmelweiten Unterschied, ob man in der Diskussion sagt, Äußerung des Gegenübers als irgendwie markiert oder sagt, das stimmt doch gar nicht. Also ob man versucht, argumentativ oder über sozusagen die Zulässigkeit zu verorten. Aber das eine, aber ich finde es auch immer wieder interessant, um die Situation heute in Oschersleben oder Stendal oder Burg zu sehen. Ich glaube, da ist entscheidender ist, glaube ich, weniger die Herkunft, sondern das, was man erlebt, wenn man vor die Tür tritt. Und dann ist so jemand, der dort aufgewachsen ist, der verbindet sicher Kindheitserinnerungen damit, aber in der Berliner Realität ist das dann viel prägender. Und ich finde das halt interessant, wie gerade Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, wenn sie zu unseren Veranstaltungen irgendwo in die Provinz kommen, wie die mit dieser Situation umgehen. Das finde ich oft sehr interessant.
Mhm. Also als wir was sind vor da zwei Ihre Jahren Erfahrungen? Wie gehen die damit um?
Ja, wir haben
oder was ist daran so interessant?
Ich bin ja der Gastgeber, ich darf jetzt auch nicht, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen vielleicht okay. Eine Geschichte mit nicht mit berührt, geht in die gleiche Richtung, ist aber nicht mit über unsere Podiumsgäste, sondern da steht ein ehemaliges Mitglied der Bundesregierung im Mittelpunkt. Das war vor zwei Jahren, da hatten wir gerade diese Pressemitteilung rausgegeben, dass wir jetzt diese Veranstaltungsreihe machen und es begab sich dann, dass sich ein damaliges Mitglied, also Ministerrang der damaligen Bundesregierung, also der Ampelregierung, traf ich in einem ganz anderen Zusammenhang, der hat es aber mitbekommen. Und sagt, oh, ihr geht da jetzt hin nach Nordhausen und Sonneberg und nach, wo wir da alle überall waren, in Görlitz und so. Und sagt, ja, super, super, genau das muss man jetzt machen, genau das, super, super, super. Und überhäufte uns mit Lob, mich dann freundlich bedankt. Und irgendwann sagt er dann so beiläufig fast, aber ihr müsst schon aufpassen, dass da keiner was sagt. Und ich sagte, wie, dass da keiner was sagt? Das ist doch die Idee, dass da einer was sagt.
Ja, und dass auch alle was sagen.
Du weißt schon, was ich meine, dass da jetzt nicht Verschwörungstheoretisches oder Antisemitisches oder Rechtsextremes kommt. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, das geht nicht. Ja? Du kannst nicht sagen, das war da auch noch das explizite Thema, du kannst nicht sagen, wir machen Meinungsfreiheit und dann erstmal Verbotsschilder aufstellen. Das geht nicht. Dadurch macht man sich unglaubwürdig.
Und so verärgert man ja auch die Leute, die sagen dann, guck, genau
natürlich,
so ist es
natürlich.
Ich darf das und das genau. Nicht sagen. Oder
ist da, ja. Ist das ja immer die Frage, natürlich, ich will ja auch nicht, dass irgendwelches antisemitisches, rassistisches, was weiß ich, Zeug geäußert wird. Aber schon die nächste Frage, was ist denn Rassismus? Was ist denn antisemitisch? Das meiste ist ja gerade nicht eindeutig, sondern dann halt auch wieder Sache der Deutung. Und dann fände ich es falsch, dann allein schon sozusagen präventiv da Verbotsschilder aufzustellen. Und wie gesagt, unsere Erfahrung ist auch, selbst wenn bei Leuten, die, also man kann an den Corona-Maßnahmen, um es mal auszuführen, an den Corona-Maßnahmen finde ich gerade auch im Rückblick sehr viel zu Recht kritisieren. Was die Zweckmäßigkeit anbetrifft, was die Verhältnismäßigkeit anbetrifft, was die Verfahren anbetrifft, wie Dinge beschlossen wurden. Aber bestimmte Sachen daraus abzuleiten, scheinen wir dann doch wieder überzogen. Das war nicht die DDR, das waren keine DDR-Verhältnisse, bei aller berechtigten Kritik.
Nur, der ist immer so ins Verhältnis bringen dann.
Aber das passiert dann auch aus dem Publikum oft. Das muss ich nicht vorher sagen, wenn jemand sagt, das hat mich war wie in der DDR. Dann kommt dann, also genau das hatten wir oft bei Veranstaltungen, gerade in Ostdeutschland, dann kommt jemand anderes und sagt, du, ich habe die DDR miterlebt. Vielleicht im Extremfall, ich saß in Bautzen, ja. Und ich finde ja, du hast ja recht, da lief vieles schief mit diesen Corona-Maßnahmen, aber sorry, DDR, Bautzen war nochmal was anderes. Und dann entwickelt sich da eine Diskussion, die muss ich nicht vorher als Veranstalter und die muss kein Podium und die muss kein Moderator von vorne mitgeben. Und ich finde, noch ein Wort, vielleicht ist das auch für Sie interessant, auch die Podiumsgäste, also unsere Reihe ist größtenteils, nicht ausschließlich, aber größtenteils aus Steuermitteln finanziert. Und auch deshalb erachten wir es als Verpflichtung, so breit wie möglich einzuladen, sowohl was das Publikum anbetrifft, als auch was die Podiumsgäste anbetrifft. Also wir werden in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, das Spektrum dort wird von Monchi, Feine Seine Fischfilet, großer Star in MacPom und sehr, sehr links für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die ihn nicht kennen. Und auf der anderen Seite Ralf Schuler, ehemaliger Kollege von der Bild, heute der Politikchef von News, also diesem, dem Nachrichtenportal, das von Julian Reichelt geleitet wird.
Ja.
Also wir laden jeden ein. Also den berühmten Rittergutsbewohner aus Sachsen-Anhalt haben wir nicht eingeladen. Aber gut, der lädt mich ja auch nicht ein. Ja? Ich muss auch nicht jeden einladen. Aber was wir schon machen, ist sehr breit einzuladen. Nur ist es oft so, dass Leute, die Namen haben, eine Karriere haben in ihrem Bereich als Literaten, Publizisten, die aber politisch, sagen wir mal, Kritiker der Brandmauer sind, um das möglichst vorsichtig zu formulieren. Um es beim Namen zu nennen, zum Beispiel Uwe Tellkamp, den wir eingeladen haben, oft dann auch mit Carte Blanche. Sie können sich einen Termin aussuchen in den 2 Monaten. Und die sagen, nö, wir wollen nicht. Die beschweren
sich lieber. Aber klar, das können sie ja nicht beeinflussen, sie können ihn nur einladen.
Das kann ich nicht beeinflussen. Also mit Herrn Tellkamp hatten wir vor 2 Jahren die Erfahrung. Wir haben ihn eingeladen, er hat Carte Blanche. Er hat gesagt, keine Zeit. Das war aber nicht, es klang nicht wirklich glaubwürdig. Und es war dann tatsächlich so, dass er 3 Tage, nachdem wir Ralf Schuler, den hatten wir da auch schon dabei, in Torgau zu Gast hatten, in Torgau an der Elbe, am Tag des Mauerbaus, am Ort des Handschlags von Torgau, sehr, sehr, sehr schöne Konstellation, auch 3 Tage danach saß Uwe Tellkamp, wie der Zufall so will, bei Herrn Schuler im Interview und fing dann irgendwann an zu erzählen, mich lädt man ja nirgends ein, ich werde ja nirgends eingeladen. Mhm. Und dann sprach er irgendwann auch Ralf Schuler an direkt und sagte, sie lädt man doch auch nicht ein. Und ich fand von Ralf Schuler, weil es war für ihn auch gewissermaßen Auswärtsspiel, ich war ihm sehr dankbar und fand das sehr cool, dass er zugesagt hat. In dem Moment, in dieser Interviewsituation, als ich die danach gehört habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich erwartet hätte, dass er wahrheitsgemäß sagt, naja, ich war vor 3 Tagen beim Penn und soweit ich weiß, waren sie auch eingeladen. So, hat er nicht gemacht und offensichtlich ist so für, und da steht Uwe Tellkamp auch nur beispielhaft, ich kann dann noch weitere Namen nennen, ganz offensichtlich ist es in bestimmten Kreisen so, dass man lieber vor dem eigenen Publikum sich darüber beklagt, dass man nicht eingeladen wird, anstatt einer solchen Einladung zu folgen und dann sich vielleicht auch einer Kontroverse zu stellen. Nur, wie Sie das eben sagten, ich kann das nicht beeinflussen. Diese Opferinszenierung, da kann ich machen, was ich will, da komme ich nicht ran. Das Einzige, was ich, glaube ich, machen kann, was ich oder was wir als Kultureinrichtung, vielleicht auch wir als Medien und ja auch die Politik das machen sollte, ist, um unsere eigene Glaubwürdigkeit zu sorgen. Ich glaube, man kann nicht sagen, Meinungsfreiheit und sofort mit den Einschränkungen kommen. Man kann schlecht sagen, Demokratie und Bewerber auf Grundlage von irgendwelchen windigen Gutachten einer weisungsgebundenen Behörde namens Verfassungsschutz von Bürgermeisterwahlen ausschließen. Dadurch verliert man die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was alle Institutionen, gesellschaftlichen Institutionen, die für die Meinungsbildung einst mal so wichtig waren, also von den Medien, die Politik, aber auch selbst die Justiz, die Universitäten, vor allem seit der Corona-Krise haben so viel Verlust erlitten an Glaubwürdigkeit. Das zeigt sich dann auch in Wahlergebnissen. Und ich glaube, das, was wir da jetzt, ich spreche jetzt in diesem Wir, meine ich jetzt wirklich nur die Kultureinrichtung, vielleicht die Medien, die Politik ist nicht wir, dem würde ich das nur auch empfehlen. Man ändert die Dinge nicht, indem man von der Kanzel predigt, sondern man muss die eigene Glaubwürdigkeit wahren in diesen Dingen, weil sonst verliert man die Leute. Du kannst nicht sagen, Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit und dann eine Praxis aufzeigen, dass Polizei bei irgendeinem Rentner morgens um 5 für die Hausdurchsuchung auf der Matte steht, weil er Robert Habeck einen Schwachkopf genannt hat. Oder Friedrich Merz, wie war das, Lügenfritze. Das geht nicht.
Es geht so. Ja oft in die Richtung, wir haben das jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten, dass Menschen sagen, ja, man darf hier gar nichts mehr sagen oder ich darf gar nichts mehr sagen. Teilen Sie diesen Eindruck oder nicht?
Naja, ich habe ja, Sie haben das ja in der Eingangsmoderation erwähnt, ich habe ja ein Jahr im Knast gesessen in der Türkei, weil ich meinen Job als Journalist ausgeübt habe. Das war in der Türkei auch nichts Besonderes. Unter Tayyip Erdoğan ist das quasi so eine Art Journalistenpreis, der dafür vergeben wird. Und in dieser Vergabe ist man auch generös. Also das ist jetzt nicht nur der eine, der dann im Jahr die Auszeichnung bekommt, sondern das wird sehr großspurig verteilt. Hat sich bis heute auch nicht geändert. Und deswegen werde ich auf der einen Seite patzig, wenn man behauptet, dass in Deutschland die Verhältnisse ähnlich seien. Die Verhältnisse in Deutschland sind nicht wie in der Türkei. Und selbst die Verhältnisse in der Türkei sind nochmal was anderes als die Verhältnisse in einem Land wie dem Iran. Oder China.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja große Abstufungen. Wenn man
da gibt es große Welt Unterschiede. Betrachtet. Aber ich werde auch zugleich, bin ich aber auch empfindlich bei Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und ich rede jetzt erstmal nicht von Debattenkultur und Debattenräume. Das ist nochmal eine Andere, vor 5 Jahren hätte ich vorhin darüber gesprochen. Inzwischen gibt es leider so viele, also sowohl Gesetze, die tatsächlich verschärft werden, als auch wie Gesetze inzwischen ausgelegt werden von Ermittlungsbehörden, von Staatsanwaltschaften, zum Teil auch von den erstinstanzlichen Gerichten, die dazu beitragen, dass ich die Meinungsfreiheit in Deutschland natürlich im Verhältnis zur Türkei, dem Iran oder so für gegeben halte. Aber gut, die Türkei kann aber auch nicht der Maßstab sein. Aber es ist nicht so, dass wir in Deutschland in Sachen Meinungsfreiheit keinerlei Probleme hätten. Also, dass dieses Gefühl, in Meinungsfreiheit sei in Deutschland eingeschränkt, ich glaube nicht, dass das komplett auf Einbildung beruht. Also wenn,
sondern wo sehen Sie da zum Beispiel ein Problem?
Naja, zum Beispiel der Paragraph 188 Strafgesetzbuch, den gab es früher schon. Der stellte, das ist der Ehrenschutz für Politiker, der stellte früher Politiker vor Verleumdung und übler Nachrede. Es gab einen besonderen Ehrenschutz für Politiker vor Verleumdung und übler Nachrede. Also Verleumdung und üble Nachrede ist sowieso verboten, aber bei Politikern, wenn du sagst, Politiker, der ist doch korrupt, der ist doch bezahlt. Dass man an dem Punkt gesagt hat, das ist eine öffentliche Aufgabe und da muss, sofern diese Anschuldigung unzutreffend ist, muss einen besonderen Ehrenschutz gelten. Den gab es schon immer im StGB. Also das ist nicht neu. Aber 2001 hat man den Straftatbestand der Beleidigung, was ja auch verboten ist. Ich darf sie auch nicht beleidigen. Ne? Aber 2021, nicht 2001, Quatsch. 2021 hat man den Straftatbestand der Beleidigung da eingeführt. Der Politikerbeleidigung. Ja, die Majestätsbeleidigung ist in Deutschland, wurde mit der Republik abgeschafft, ja, aber jetzt haben wir die Politikerbeleidigung mit dem Ergebnis, dass Herr Habeck und Frau Baerbock zum Beispiel zusammen so viele Strafanzeigen wegen Beleidigung gestellt haben, wie sonst nur der türkische Staatspräsident. Der ist der Einzige, der, glaube ich, mehr Strafanzeigen erstattet hat. Und Friedrich Merz macht genau da weiter. Und eigentlich ist die Rechtsprechung, die alte Rechtsprechung, vor allem auch vom Bundesverfassungsgericht war, lautet immer noch, im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit. Und natürlich müssen Figuren des öffentlichen Lebens und erst recht Politiker mehr aushalten als andere. Und wenn die Polizei bei einem Rentner anrückt, weil er Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet hat, dann ist das nicht nur das Versagen einer Behörde. In dem Fall haben wir, und je mehr man ins Detail geht, umso größer wird, glaube ich, das Ausmaß. Das ist in diesem Fall, der ging durch die Medien, deswegen ist das, glaube ich, so interessant. Dieser Twitter für 300 Follower oder so wurde entdeckt von einer Meldestelle namens Hessen gegen Hetze. Eingerichtet nach dem rechtsextremen Mordanschlag auf Walter Lübcke. Das ist keine NGO, das ist eine Abteilung des hessischen Innenministeriums. Das ist eine staatliche Stelle. Die halten diesen Tweet für strafrechtlich relevant, haben das dann dem Bundeskriminalamt mitgeteilt, deren Abteilung für Internetdelikte. Das Bundeskriminalamt hat dann anhand der URL oder wie auch immer den Absender in Erfahrung gebracht, hat das dann an die zuständige Staatsanwaltschaft in Würzburg weitergeleitet, die wiederum einen Durchsuchungsbeschluss beim dortigen Amtsgericht beantragt und bekommen haben und weswegen dann morgens um 5 die Würzburger Polizei bei diesem Rentner auf der Matte stand, und zwar nicht einfach sozusagen im Laufe des Verfahrens, sondern an einem Aktionstag des Bundeskriminalamts gegen Hass und Hetze. Was allein schon völlig gaga ist, weil die Strafverfolgungsbehörde ist dafür da, wenn sie einen Verdacht für eine Straftat hat, dann muss sie das sofort ermitteln. Es gibt ja auch keinen Aktionstag gegen Mord und Totschlag, weswegen man Mordverdächtige dann darauf wartet. Das ist alles komplett gaga, aber natürlich hat das einen Effekt. Und es hat den Effekt, bestrafst du einen, schreckst du 100 ab. Und das ist etwas, damit arbeiten auch Autokratien. Ich habe das jetzt mal ausgeführt an einem Punkt, weil es, glaube ich, aufschlussreich ist. Hier an diesem Punkt. Es ist halt eben nicht nur eine Behörde. Es sind 5 Behörden und Robert Habeck, ja, der 188 StGB ist ein Offizialdelikt, ja. Das unterscheidet das von der normalen Beleidigung. Also wenn Sie meinen, ich habe Sie öffentlich beleidigt, dann ermittelt die Polizei zumindest normalerweise nicht von sich selbst. Bei einem Offizialdelikt, in diesem Fall bei 188, damaliger Bundeswirtschaftsminister, hätte sagen können, nee, lasst mal. Hat er nicht gemacht, hat dem zugestimmt. Und dann ist bei so einer Geschichte, wegen einer wirklich harmlosen, fast niedlichen Bezeichnung für einen Politiker, ja, als Schwachkopf, da sind 5 Behörden involviert. Landesbehörden, Bundesbehörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften. Und das ist nicht nur völlig gaga, sondern da scheint mir das auch geboten zu sagen, nee, die Meinungsfreiheit in Deutschland, es gibt Einschränkungen, nicht wie in der Türkei, aber es gibt Einschränkungen, weil die Meinungsfreiheit natürlich vor allem dafür da ist, die Macht zu kritisieren. Die Meinungsfreiheit ist ja nicht dafür, in erster Linie nicht dazu da, die Opposition zu kritisieren. Kann man ja auch machen oder andere. Aber der erste Adressat der Meinungsfreiheit sind immer die Mächtigen. Und deswegen gehört das zu einer Demokratie, das geht nicht ohne. Machtkritik gehört zur Demokratie und die darf und muss manchmal auch hart ausfallen und Politiker müssen sich mehr gefallen lassen als andere. Und das ist nur ein Punkt, das ist aber nicht der einzige. Es gibt auch weitere Gesetze, die entweder verschärft wurden oder heute enger ausgelegt werden, mit dem Ergebnis, dass das BKA seit einigen Jahren immer verkündet, dann gibt es ja die Bundespressekonferenz und dann sitzt der Bundesinnenminister oder die Bundesinnenministerin
da mit betretener Miene.
Bitte?
Ich glaube, da schweifen wir dann ab, wenn wir das jetzt noch ausführen.
Okay, darf ich diesen Satz noch zu Ende sagen? Und dann wird immer davon gesagt, Anstieg der politisch motivierten Straftaten in Deutschland um so und so viel gestiegen, so hoch wie noch nie. Ja? Das betrifft aber nicht die politisch motivierten Straftaten, die mir natürlich auch zu denken geben, das sind nämlich Gewalttaten. Mhm. Und die sind seit 10 Jahren ungefähr konstant. Was ansteigt, sind die Äußerungsdelikte. Und auch da, und zwar Teil in manchen Deliktgruppen innerhalb von 5 Jahren ums Dreifache, Vierfache, Fünffache. Das zeigt, dass sich was vor allem bei den Ermittlungsbehörden und teils auch bei den Gerichten etwas geändert hat. Mit dem Ergebnis, dass ich glaube, dass es um die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht so bestellt ist, wie es nach meinem Dafürhalten sein sollte.
Mit Ihrer Veranstaltungsreihe wollen Sie die ja stärken und vorantreiben. Denken Sie, es gibt viele Menschen, die den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und dem Recht auf Widerspruch kennen und verstehen? Oder ist das auch ein Teil des Problems?
Das ist auch ein Teil des Problems. Das ist auch ein Teil des Problems. Aber ich finde halt, wie gesagt, ich finde, der Zweck von Meinungsfreiheit ist es erstmal nicht, Bürger zu kritisieren, sondern den Staat zu kritisieren. Deswegen finde ich diesen Punkt, natürlich gibt es diese Verwechslung, klar. Aber ich finde das andere viel interessanter, weil es ist auch gegeben und das sind halt staatliche Stellen, die da handeln und deswegen richte ich inzwischen, das war vor 5 Jahren, hätte ich da, glaube ich, noch viel mehr dazu beigetragen. Jetzt würde ich sagen, ja, stimmt, das gibt's auch, aber lass uns über das andere reden, weil hier sind staatliche Organe, die handeln. Weil alles, was von der Macht ausgeht, natürlich, das ist der Zweck von Meinungsfreiheit und nicht Bürger, die andere Bürger kritisieren. Darf man auch. Aber der erste Adressat von Meinungsfreiheit, der erste Adressat von Kritik ist immer die Macht.
Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass wir einen ähnlichen Heimatort haben, grob gesagt. Vielleicht können Sie ja trotzdem gerne nochmal sagen, was Heimat für Sie persönlich bedeutet.
Hätten Sie mir vor 30 Jahren diese Frage gestellt, hätte ich gesagt, nüscht. Na nee, gut, ich hätte es nicht auf pseudo-berlinerisch ausgedrückt, ich hätte gesagt, nix. Ja. Das ist was für Hinterwäldler. Ich bin Weltbürger, das interessiert mich alles nicht. Mhm. Und ich kann diesem Gefühl oder habituell kann ich hier immer noch was abgewinnen. Das finde ich immer noch sympathisch. Aber ich bin jetzt 52 und ich habe in dieser Zeit die Erfahrung dann auch gemacht, naja, ich wäre zwar gerne Weltbürger, aber ich bin's nicht. Ich habe zum Beispiel mal 1 Jahr in Italien gelebt. Das war toll, ich liebe Italien. Ne? Aber mein Italienisch ist rudimentär. Meine Kenntnisse der italienischen Geschichte, der italienischen Literatur, das hält sich alles in Grenzen. Und vor allem empfinde ich für Italien oder für Sizilien, wo ich da gelebt habe, wo ich Freunde habe, aber ich empfinde nicht dasselbe Maß an Verantwortung.
Mhm. Und also das ist
also ein Faktor für Sie? Also es ist Zugehörigkeit, natürlich Zugehörigkeit, aber es ist auch Verantwortung. Und meine Heimat, in die ich reingeboren wurde, das ist Flörs am Main, Flärschum, wie wir sagen auf Hessisch. Ja. Ich habe mir eine zweite Heimat, habe ich mir erarbeitet, das ist Berlin, wo ich jetzt mit ein paar Unterbrechungen seit über 30 Jahren lebe. Es gibt Gegenden, wo das nicht zählt. Berlin zählt nicht dazu. Also John F. Kennedy war gerade mal eine Stunde in der Stadt, als er sagte, proud to say, ich bin ein Berliner. Also Berlin war schon immer die Stadt der Zugezogenen. Das ist als Wahlheimat, habe ich die mir erschlossen. Und eine weitere Heimat, die ich mir erschlossen habe, trotz meines familiären Hintergrunds, aber der alleine hätte das nicht gereicht, das ist Istanbul, wo ich im Laufe meines Lebens immer wieder, zuletzt als Korrespondent, 3 Jahre am Stück gelebt habe. Und gerade auch mal die Zeit im Knast hat das auch nochmal geändert. Also von meiner ursprünglichen Heimat Flörs am Main wollte ich, wie halt viele andere Kleinstädte halt auch, so mit nach dem Abi so schnell wie, ich wollte da nix wie weg.
Raus.
Mhm. Raus, exakt. Und 30 Jahre später sitze ich in der Türkei im Knast und ich habe dann nicht immer alles sofort, aber doch sehr viel mitbekommen über meine Anwälte, über türkische Zeitungen, die ich da auch lesen konnte. Was es an Solidarität, an Anteilnahme auch woanders gab, aber natürlich besonders stark in Deutschland und ganz besonders in Flörsheim. Und das hat mich total gerührt, dass sich meine Heimatstadt, sich meiner so angenommen hat und sagt, das ist ein Flörsheimer Bub, ja, und den lassen wir nicht im Erdogan, ja. Durch diese Zeit, da gab es 1 Jahr lang Mahnwachen regelmäßig vor der Stadthalle mit dem Bürgermeister von der SPD damals, von der Opposition, die CDU, alle Bürgerinnen und Bürger, weil die gesagt haben, das ist ein Flörsheimer Bub, ja. Und diese Zeit im Knast hat mich auf der einen Seite sehr viel mehr wieder an meine ursprüngliche Heimat mich verbunden und zugleich mein Verhältnis zur Türkei nochmal viel, viel stärker gemacht. Ich bin ja da nicht im Knast gelandet, weil ich zufällig in eine Kneipenschlägerei reingeraten wäre, sondern auch da, dass ich nach dem Putschversuch und nach dem Ausnahmezustand, nach dem Beginn der Verhaftungswelle gegen türkischen Journalisten, mir war schon klar, dass ich da oft, also gerade ich, der ich häufiger in kurdischen Gebieten war als irgendein anderer ausländischer Journalist, ich war, soweit ich weiß, ich war der einzige Deutsche und soweit ich weiß, der einzige ausländische Korrespondent, der in der Nacht des Putschversuchs in Istanbul auf der Straße war. Also ich wusste schon, dass ich auf gefährlichem Fuß lebe. Und trotzdem dachte ich, auch das war ein Gefühl von Verantwortung, nicht mit meinem deutschen Pass zurück nach Berlin zu reisen und da zu bleiben. Und das, auch das schafft ein besonders intimes Verhältnis zu einem Land, wenn man in seinen Kerker gesessen hat. Auch wenn es so ist, dass die Türkei und ich jetzt seit nunmehr 8 Jahren eine Fernbeziehung führen. Aber auch mein Verhältnis zur Türkei ist nochmal ein ganz anderes geworden. Also ich bin sozusagen durch diese Zeit im Knast hessischer, flörsheimerischer und türkischer zugleich geworden. So, und deswegen ist das mit der Heimat, etwas nicht, was ich so mit so einer linken, kosmopolitischen Geste, wie gesagt, ich kann dir immer noch was abgewinnen. Ich glaube nur, das kriege ich nicht hin. Das reicht bei mir nicht.
Ja, ist ja auch fair, dass sich das im Laufe des Lebens verändert.
Das ist halt Einsicht. Also ich wünschte, ich wäre gerne, man kann auch das ist so eine Frage, über die es oft immer wieder auch gehen wird. Kann man sich, was gehört dazu, kann man sich eine Zweitheimat erschließen? Unter welchen Bedingungen geht das? Ist das überhaupt möglich? Aber vielleicht auch eine Drittheimat. Aber es ist begrenzt. Und wie gesagt, so für Heimat gehört auch das Gefühl von Verantwortung. Also das ist nämlich ein Unterschied. Also was ich eben gerade sagte über Italien, Giorgia Meloni, ich persönlich finde außenpolitisch, hätte ich Schlimmeres erwartet. Innenpolitisch betreibt die natürlich eine bestimmte Politik, die jetzt nicht so meine ist. Aber ich stelle mir nicht die Frage, was habe ich vielleicht oder meine Leute falsch gemacht, dazu beigetragen. Das ist eine Frage, die sich meine Leute in der Türkei seit 25 Jahren stellen. Ja, also da empfinde ich diese Verantwortung. Natürlich empfinde ich diese Verantwortung auch für dieses Land, für Deutschland. Auch deshalb bin ich im PEN Berlin nicht nur Mitglied, sondern da auch engagiert. Deswegen machen wir diese Veranstaltungsreihe aus Verantwortung. Und ich glaube, auch das gehört zur Heimat, das Gefühl, so das ist hier nicht, ich bin hier jetzt nicht zufällig, ich bin jetzt kein Durchreisender, das ist kein Urlaubsort und für das, was im Argen liegt, das liegt auch in meiner Verantwortung dafür beizutragen, das zum Besseren zu wenden und das ist, glaube ich, ein Heimatbegriff, der ein Verständnis von Heimat, der jetzt nicht so, ja, der mit dem 50er Jahre Heimat für mich so viel zu tun hat.
Wir haben immer zum Ende des Podcasts ein Ritual mit den gleichen 3 Fragen, die wir stellen an alle, die bei uns zu Gast sind. Die würde ich Ihnen natürlich auch gerne stellen und Sie bitten, die kurz und persönlich zu beantworten. Die erste Frage ist, was sind für Sie die entscheidenden Themen bis zur Wahl?
Wenn ich mir herausnehmen darf, dass vielleicht die Antworten sich da alle ähneln. Ich glaube, dass die Fixierung auf diesen Wahltermin auch in Sachsen-Anhalt und gerade auch für die Bürgerinnen und Bürger von Sachsen-Anhalt vielleicht nicht der richtige ist. So wichtig diese Wahl auch ist, sie wird, egal zu welchem Ergebnis sie führt, und gerade dann, wenn sie zu einem Ergebnis führt, das ich mir eher nicht wünschen würde, auch dann wird das Leben in Sachsen-Anhalt weitergehen. Und ich glaube, die politische Frage steht nach meinem Dafürhalten, ist weniger so richtig es natürlich ist, für die Parteien da, um Stimmen zu kämpfen. Ich glaube, die wichtige Frage ist, was passiert danach? Und was muss man tun, dass vielleicht auch ein Machtwechsel, das gehört zur Idee von Demokratie, der wird sich machen, man dafür halt, wird die AfD irgendwann mal an Regierungsmacht kommen. Und ich glaube, die Frage ist, und das würde ich eher mir nicht wünschen, aber ich glaube, das ist der Gang der Dinge. Und ich glaube, die Frage ist, das betrifft die Politik, das betrifft aber auch andere Einrichtungen, dass solange die AfD sich so darstellt, wie sie sich darstellt, wenn sich ändern sollte, kann man darüber neu reden. Aber solange die so drauf ist, wie sie drauf ist, finde ich die Frage, was muss man tun, damit sie in 4 Jahren nicht wiedergewählt werden? Ich glaube, das ist die perspektivische Frage und weniger, wie verhindern wir das jetzt und schon gar nicht, wann kommt endlich das Verbot, weil man rettet die Demokratie nicht, indem man sie vorsorglich abschafft. War jetzt nicht kurz, ich bemühe mich beim nächsten Mal kürzer zu antworten.
Die zweite Frage, ist das für Sie eine Schicksalswahl?
Naja, ich würde mal mit Sepp Herberger sagen, vor der Schicksalswahl ist nach der Schicksalswahl. Und die nächste Schicksalswahl ist immer die schicksalhafteste.
Das war die Antwort?
Das war die Antwort. Gut.
Dann jetzt die dritte und war super. Nein. Die dritte und letzte Frage, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres?
Sachsen-Anhalt steht endlich im Licht der Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Nicht mal Reinhard Grebe hat ein Sportlied über Sachsen-Anhalt geschrieben. Ich glaube, Sachsen-Anhalt bekommt jetzt eine bundesweite Aufmerksamkeit. Wo das Land stehen wird, ehrlich gesagt, da bin ich der Falsche. Das kann ich nicht beurteilen. Also vielleicht werde ich eine Idee haben, nachdem wir 3 Wochen lang jeden Abend in einem anderen Ort in Sachsen-Anhalt eine Veranstaltung gemacht haben. Aber vorher weiß ich das nicht.
Herr UJ, danke schön, dass Sie da Frau waren. Bender,
vielen Dank.
Uns so vielseitig informiert haben, so viel von ihrer Meinung kundgetan haben. Und ja, wenn ich das nächste Mal durch Rüsselsheim fahre, denke ich an Sie.
Dankeschön. Ich hoffe, es war auch ein bisschen Ahnung dabei und nicht nur Meinung.
Ach klar, na klar, Ahnung und Meinung.
Super. Und vielleicht
sehen wir uns dann,
vielleicht sehen wir uns dann irgendwo in Bitterfeld oder Halle oder Magdeburg, wenn wir unterwegs sind.
Genau, also ich persönlich bin Reporterin in Magdeburg, deswegen Ben Magdeburg. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme in diesem wichtigen Wahljahr. Hier bekommt ihr die wichtigen Informationen rund um diese wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, empfehlt uns gerne weiter und schreibt uns auch gerne, wenn ihr Anregungen habt, dann gerne an podcast@volksstimme.de oder hinterlasst uns Kommentare bei Spotify, Apple oder YouTube. Wir lesen uns das gerne durch. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das Team hinter dem Podcast, das sind die 4 Hosts, Max Hunger, Elisa Schulz, Jan Schumann und ich, Lena Ballon. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki und Gregor Rittmeier. Grafik Tobias Büttner.